Christiane, es geht heute um Gaben. Und ich weiß, dass du manchmal Fragen an deine Gaben gehabt hast oder hast. Und es ist so schön, dass du heute deine Gabe eingebracht hast. Und zumindest an der Stelle möchte ich dir alle Zweifel nehmen. Ihr Lieben, mit der heutigen Predigt eröffnen wir eine Predigtserie, eine Predigtreihe, wo es eben darum geht, dass wir uns mit den Gaben beschäftigen wollen. Heute ist, wie schon erwähnt, Erntedankfest. Also es gibt ja kaum einen besseren Tag, wo man nicht starten kann, um das Thema Gaben zu bewegen. Einerseits, wie auch schon gesagt, und ihr habt es zum Teil hingeschrieben, ist es so, dass wir danken für Gaben, für Versorgung, für Familie, für Gesundheit, für Bewahrung, für auch in vielleicht schweren Zeiten, für einfach die Gegenwart, die wir in Gott, in Jesus Christus haben. Weil es geht nicht immer darum, dass wir nur in sympathischen und guten Lagen uns befinden, und wenn wir mit Jesus gehen, dann ist garantiert, das ist sozusagen der Persil- und Garantieschein dafür, dass alles immer nur top läuft und alles immer nur gut läuft. Sondern es geht darum, dass auch in den Phasen, in denen wir Leid, in denen wir Schmerz, in denen wir Krankheit, in denen wir Dinge tragen, dass wir da Jesus manchmal ganz besonders spüren, in seiner Liebe, in seinem Frieden und wie er uns hindurchträgt, obwohl wir eigentlich glauben, es ist unerträglich. Und Jesus trägt und es wird erträglich. Aber ich möchte mich heute, nicht weil ich das andere in den Schatten stellen möchte, sondern weil wir uns einfach fokussieren wollen, möchte ich mich heute auf die geistlichen Gaben ausrichten und auf die geistlichen Gaben mit euch schauen. Und ich möchte diese Gelegenheit einfach nutzen. Es ist ja schon angekündigt und auch erwähnt, ich glaube heute auch schon erwähnt, dass wir uns entlang dieses Buchs von Christian Schwarz, die drei Farben deiner Gaben, eben bewegen wollen. Und natürlich möchte ich auch dann gerne dort einsteigen und einfach auch entlang dieses Buches und der Inhalte, die wirklich spannend sind und wo es sich lohnt, es zu lesen. Ich kann euch nur empfehlen, kauft euch dieses Buch, nehmt euch dieses Buch. Ihr werdet, wenn ihr es gelesen habt, hinterher reicher sein. Vielleicht auch reifer, das war eben Versprecher. Vielleicht auch reifer sein. Und ich möchte gerne einsteigen und sagen, wir sind uns doch bestimmt alle einig, wenn wir beten, beten wir in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, also unseres dreieinigen Gottes. Amen. Und wenn wir dies so beten, dann könnte man das auch so ausrichten oder so deuten oder so sich selbst in diese Haltung auch hineinversetzen, also auch ihr jetzt, dass wir auf der einen Seite, wenn wir im Namen des Sohnes beten, dann beten wir Christuszentriert. Dann beten wir, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes, dann beten wir um Kraft. Wenn wir den Vater anbeten, dann sehen wir ihn in seiner Liebe. Und dann sehen wir ihn in seiner Fürsorge. Und dann sehen wir ihn in seiner Väterlichkeit. Aber wir sehen ihn auch in seiner Schöpfung. Und wir haben die Schöpfung vor Augen. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, dann strecken wir uns, indem wir diese drei Dinge aussprechen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann könnte man das auch sagen, dass wir uns selbst und andere Menschen einladen, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu finden. Denn es geht uns ja um den Sohn, den wir anbeten. Und wenn wir in dem Heiligen Geist beten, dann beten wir, dass wir selbst und andere Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes über die übernatürliche Dimensionen erleben und erfahren werden. Und wenn wir den Vater anbeten, dann sprach ich schon von der Liebe, aber auch von der Schöpfung. Dann können wir uns auf das Prinzip der Schöpfung mal auch ausrichten. Und wenn wir das tun und uns der Schöpfung bewusst werden, dann geht es uns plötzlich auch um Bewahrung dieser Schöpfung. Dann geht es uns plötzlich auch um soziale Gerechtigkeit. Dann geht es uns um Frieden auf dieser Welt. Und dann geht es auch um Menschenrechte und diese Dinge. Dann geht es nicht nur darum, dass es uns gut geht, sondern dann geht es uns darum, dass die Welt, die von Gott geschaffen ist, dass in dieser Welt, da wo wir sind, etwas mehr Licht ist. Wir werden diese Welt nicht retten, aber wir können, wie man so schön sagt, dort wo wir sind, sie ein bisschen heller machen. Und schwupp, ist es mir gelungen, euch mitten in die drei Farben deiner Gaben in das Buch hineinzunehmen. Denn genau das sind zum Teil Prinzipien, die Christian Schwarz dort auch beleuchtet. Vielleicht machst du die nächste Folie. Ich möchte so im Kern auf folgende Aspekte und Fragen zu Gaben und Begabung eingehen. Die Frage, man hat sie, diese Gaben, oder man hat sie nicht. Die Frage, ist das Zufall oder ist es Gnade? Und dann die Frage, vergraben oder damit handeln? Christian Schwarz zeigt in seinem Buch folgende Gedanken auf, die ich einleitend mit euch teilen möchte. Es gibt verschiedene Arten von Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es geht also um Gaben, die wir aus dem Geist Gottes erhalten haben und die uns bevollmächtigen. Es gibt verschiedene Arten von Aufgaben, aber es ist derselbe Herr. Es geht darum, dass Jesus uns sendet, uns auf Engagement sozusagen herausfordert. Aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Arten von Wirkung. Aber es ist derselbe Gott. Es geht darum, dass unser Engagement schöpferische Wirkungen hervorruft. Und wir uns durch seine Weisheiten, durch seine schöpferischen Weisheiten inspirieren lassen. Es geht also hier darum, dass wir nicht alle gleich begabt sind. Aber es geht auch darum, dass wir uns nach Balance ausstrecken. Also nicht nach dem Motto, ich bin völlig unmusikalisch, deshalb brauche ich mich eigentlich der Musik überhaupt nicht mehr stellen. Oder ich bin völlig unbegabt zu reden, also rede ich nicht mehr. Und in allem, was wir tun, ist es wichtig, dass nicht wir selbst uns groß machen, sondern dass der Christus in uns groß ist, dass der groß wird. Also es ist der Christus in uns, der die Kraft hat, der uns bevollmächtigt und der uns übernatürliche, schöpferische Wirkung hervorbringen lässt und nicht wir selber. Aber was sind nun überhaupt Gaben? Was sind geistliche Gaben? Wenn wir die Bibel anschauen, sind wir hier ziemlich schnell bei den Früchten des Geistes. Gemäß Galater 2, Vers 22 bis 23. Und wenn man sie dann aufzählt, dann ist da die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und wir sprechen dann über diese Früchte des Geistes. Aber sind das die Gaben? Vielleicht sind sie Teil dessen. Aber es sind wertvolle Eigenschaften, Eigenschaften, die wir von Jesus direkt lernen können und die wir annehmen können. Könnte es aber sein, dass Gaben vielleicht noch ein bisschen konkreter sind? Weil so nach dem Motto, ich bin ja ein friedfertiger Typ, also bin ich begabt, also reicht das. Also ich bin das nicht, aber okay. Könnte es sein, dass du Begabung hast, die es dann richtig zu Gaben werden, also nicht nur aus dem Verhalten heraus, sondern im realen Leben ganz praktisch konkret wirksam werden kann. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht die genannten Eigenschaften und Verhaltensweisen, die ich gerade aufgezählt habe, irgendwie in den Schatten stellen. Darum geht es mir nicht. Ich glaube sogar vielmehr, dass wir eine Art Treibstoff, ein Vehikel sind, auf dem wir die Gaben, die uns anvertraut sind, in unserer Umgebung, zu unseren Nachbarn, zu unseren Kollegen, in die Welt transportieren können. Jesus sagt, geht aus in alle Welt und verkündigt das Evangelium, verkündigt die gute Botschaft. Und wenn das sein muss, auch mit Worten. Könnte es sein, dass du jedoch aus welchen Gründen auch immer klein von dir denkst? Dass du dich demütig klein machst oder dich klein siehst. Es gibt den Spruch, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Da muss noch eins sein, genau. Oder Oswald Chambers sagt dazu, wenn wir uns in dieser falschen Demut, bewegen, dann ist Demut Hochmut. Denn dann trauen wir unserem Gott nicht zu, dass er groß ist, nämlich seine ganze Fülle in uns legen will. Fragst du dich vielleicht, ob du überhaupt eine Gabe hast? Überhaupt begabt bist? Gibt es diese Gedanken in dir? Ist dir das vielleicht sogar nachgerufen worden? Ich weiß, wovon ich rede, weil ich kenne solche Nachrufe. Ich kenne solche Worte, die auch über mein Leben ausgesprochen wurden. Aber in Jesus bin ich davon frei geworden. Und so stehe ich hier nicht mit Übermut und mit Hochmut, sondern so stehe ich hier in dem Bewusstsein, dass es tatsächlich nicht ich bin, sondern der Christus in mir. Und wenn ich selbstbewusst rede, dann rede ich im Gottbewusstsein, in dem Selbstbewusstsein, dass ich Gott brauche und dass ich nur durch Gott alleine stark sein kann und dass nur der Jesus in mir mich stark macht. Aber ist es vielleicht so, dass du denkst, das ist in die Wiege gelegt oder nicht? Das ist so eine Art DNA-Thema. Man hat es oder man hat es nicht. Oder kann es sein, dass Begabung sich entfaltet, Begabung und Befähigung sich hin zu einer wirklichen Gabe entwickelt? Unser Sohn Björn David, der ein oder andere kennt ihn, hat sich als Kind Keyboardunterricht gewünscht und hat es erhalten. Es wollte nicht funktionieren. Es war dramatisch. Seine Lust schwand. Er hat mehrere Lehrer verschlissen und eigentlich wollte er aussteigen. Wir haben das nicht zugelassen. Nicht aus Prinzip, sondern aus einer, in diesem Fall sage ich mal, aus einer bestimmten Lebenserfahrung, die ich auch gemacht habe als Kind. Irgendwas sagte mir, wir dürfen das nicht zulassen. Und es hat viel Kraft gekostet. Uns und auch Björn David, unser Sohn. Aber irgendwann kam der Durchbruch. Heute ist ein leidenschaftlicher und, ja, ich bin als Vater befangen, ich weiß, aber ich behaupte, ein begabter Musiker. Er ist ein Worshipper, studiert Musik auf Lehramt, schreibt Songs, bringt sich mit Hingabe in die Gemeinde ein, unterrichtet Keyboard, er ist begabt und befähigt und gibt seine Gabe weiter. Am Anfang stand, es funktionierte gar nicht. Glaub niemals, es funktioniert gar nicht. Mit Gott geht so viel. Er macht das Unmögliche möglich. Und wir bleiben so schnell stehen an dem, was wir für unmöglich halten. Und können uns gar nicht vorstellen, dass es das Wunder gibt mit Jesus. Nun habe ich jetzt das Beispiel Musik gebracht. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, naja, das ist ja nun so eine bestimmte Geschichte. Es ist ja nun mal ein Fakt, der eine ist musikalischer und der andere ist weniger musikalisch. Und ja, gleichzeitig ist es dann auch so ein Gottesdienst-Ding. Ja, da kannst du dich natürlich, wenn du Musik machst und da begabt bist, da kannst du dich toll einbringen und dann wirst du gesehen. Und Also lass uns daher vielleicht einmal weggehen von so einem künstlerischen, kreativen Thema. Nicht, weil ich es... Also ich bin leidenschaftlich dabei, wenn es um Worship geht. Ja, also ich glaube, das wissen auch viele. Und die Musik ist etwas, die mich wirklich so in die Gegenwart Gottes bringen kann. Deshalb will ich das nicht in den Schatten stellen. Aber vielleicht, um auch diejenigen mit abzuholen, die bei der Musik möglicherweise, wo dann nicht gleich der Adrenalinspiegel steigt, werden, sondern eben vielleicht eher es so ist, dass es so ein verhaltenes Thema ist. Also insbesondere bei Männern gibt es das öfter. Und ich habe lange genug Männerarbeit gemacht, um das zu wissen. Es hat lange in meinem Leben gebraucht, dass ich manches bezüglich meiner eigenen Begabung und Befähigung kapiert habe. Zunächst musste ich lernen, dass Sonntagsglaube und Alltag eine falsche Trennung darstellt. Und dass Gottesdienst 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist. Dann musste ich lernen, dass Arbeit und mein alltägliches Zeugs, das ich machte, nicht Welt ist und damit nichts mit Reich Gottes zu tun hat, sondern Teil meines Lebens. Und damit auch Teil meines Lebens mit Gott ist. Und zwar jedes Detail, jeder Gedanke, jeder Handschlag, jedes Mal, wenn ich, jeder Augenblick, jeder Atemzug. Dann habe ich gelernt, dass meine Firma, die ich inzwischen gegründet hatte, nicht mir, sondern Gott gehört. Ich habe sie wirklich Gott übergeben. Es gab den Moment, sozusagen das Ritual, das ich hatte, dass ich die Firma an Gott übergeben, sie an ihn ganz und gar übergeben habe. Ich bin nur sein Verwalter. Und es entstand ein ganz anderes Bild. Es entstand auch ein ganz anderes Verhalten in mir, eine ganz andere Haltung zur Firma. Es war nicht mehr mein Eigentum, sondern es war plötzlich Gottes Eigentum. Ich darf für ihn arbeiten. Ist das nicht schön? Ich darf in deiner Firma arbeiten. Reich Gottes ist oft etwas so Virtuelles für uns. Und es bleibt natürlich dieses große, ganze, schöne, riesige, unbegreifliche. Aber wenn plötzlich mein eigenes Eigentum ein Teil dieses Reich Gottes wird, dann fügt es sich doch ein in etwas Wunderschönes, Großes, Herrliches, Übernatürliches, was du kaum begreifen kannst. Und es kriegt plötzlich eine Schönheit. Und du gehst nicht mehr in diese Firma und denkst, oh, heute schon wieder. Und meine Güte, schon wieder eine Reklamation. Wieder ein Problem. Nein, auch in den Krisenzeiten haben wir gebetet zusammen. Ich weiß, wie einige mit uns zusammengestanden haben. Und haben gesagt, Gott, du hast ein Problem. Deine Firma geht schlecht. Also kann auch manchmal entlastend wirken. Ja? Als es dann darum ging, dass ich mich immer mehr im Reich Gottes engagiert habe, kam ständig das Thema auf mich, dass meine Begabung, das Erlernte aus meiner Management-Erfahrung, aus dem, was ich in der Hand habe, dass das irgendwie einfließen sollte. Also meine Management-Erfahrung sollte in christliche Männerarbeit, in Gemeinde und heute in die Vineyard-Bewegung Deutschland, Österreich, Schweiz in der Verantwortung, wo wir im Leitungsteam mit sind, sollte da einfließen. Und ich wollte kein frommes Management machen. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte doch eher so wie hier jetzt stehen und predigen und mich an Menschen verschenken. Und jetzt sollte ich plötzlich Struktur und Engagement, Management und Dinge mit einbringen. Ich wollte es nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Und ich habe richtig mit Gott gerungen. Es schien mir einfach ungeistlich, bis mir eins bewusst wurde. Alles, was ich kann und alles, was ich bin und alles, was ich tue, und alles, was ich erlernt habe, alles, was ich erfahren habe, alles, was ich an Befähigung, Begabung und Erfahrung habe, habe ich von Gott und durch ihn. Und wenn es Erfahrungen waren, die nicht gut waren und die nicht von ihm gekommen sind, so sind sie doch unter seinen Augen entstanden. Und es gehört da mit ihm. Und wenn es sein Eigentum ist, wenn ich sein Eigentum bin, mit all dem, was ich eben aufgezählt habe, dann wurde für mich klar, dass das kein Zufall ist, sondern möglicherweise ist das, was du alles an Erfahrung, Befähigung, Begabungen, beruflichen Dingen erlernt hast, was du in deinem Haushalt als Mutter, als Vater, was du im Kochen, was du im Gestalten, was du im Erziehen, was du im Machen deines Berufes gelernt hast. Möglicherweise ist das etwas, was du als Gnadengeschenk annehmen kannst und was du weiter verschenken kannst. Was du nicht trennen brauchst von Gott. Wo du nicht anfangen musst, habe doch gar keine geistlichen Gaben. Was sind denn geistliche Gaben? Ist das nur Weisheit? Oder können wir nicht alle Gaben Gott zur Verfügung stellen, sodass sie geistlich werden? Der entscheidende Punkt ist doch nicht, was ich tue, sondern wofür ich es tue. Aus welcher Quelle schöpfen wir? Aus welcher Quelle schöpfst du? Für was dienen wir? Du kannst das Internet verteufeln. Du kannst das Internet aber auch nutzen, um gute Dinge hervorzubringen. In der arabischen Welt ist das Internet mit hauptverantwortlich dafür, dass sich viele Menschen zu Jesus Christus bekehrt haben, weil sie gesehen haben, was in der Welt in Jesus Christus unterwegs ist und los ist und weil sie einen Zugang zu seiner guten Botschaft, zum Evangelium bekommen haben. So liegt Fluch und Segen manchmal beieinander. Es ist der entscheidende Punkt, wofür nutzen wir es? Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Er sagt nicht, wer an mich glaubt, wird voller Weisheit sein und wird die Heilungsgaben alle haben und jeder, der sich zu meinem Namen bekennt, wird das in der vollen ausgeprägt haben und kann alles das, was er gelernt hat, beiseite legen, weil dann wird nur das noch in seinem Leben eine Rolle spielen. Nein, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an Jesus Christus glaubt, von dem wird alles, was er uns gibt, weiterfließen. Heißt es da, Gott will dich schwach machen? Oder heißt es in der Bibel, Gott will in den Schwachen, in der Schwachheit mächtig sein? Und immer dann, wenn du deine Schwachheit spürst, dann sei dir gewiss, genau an der Grenze wartet Jesus mit offenen Armen, um den Raum auszufüllen. Weil er dann nämlich mächtig sein wird. Und weil er dann mächtig sein wird in einer Weise, die dich überwältigen wird. Jeder von uns ist oder und wird begabt von Gott. Es gibt niemanden in diesem Raum und niemanden auf dieser Welt, der unbegabt ist. Kannst du einfach mal sagen, Jesus, ich danke dir, dass ich so begabt bin. Und sag das mal zu deinem Nachbarn, ich danke Jesus, dass du so begabt bist. Nun sind Gaben jedoch keine Belohnung für eine besondere Treue im Glauben, sondern Gaben sind Gnadengeschenke, die wir bekommen, mit denen uns Gott ausrüsten will. Sie werden verteilt, wie Gott selbst es für richtig hält, um dich für deinen Dienst bzw. für seinen Dienst in seinem Reich zuzurüsten. Und wenn wir in diesem Gedanken schauen, dann ist es nicht mehr so, dass wir uns minderwertig vorkommen brauchen. Sondern dann ist es Gott, der uns so zurüstet und so ausrüstet für einen Dienst, der auf uns wartet oder den er uns zutrauen möchte, den er uns zumuten möchte. Also wenn du deine Gaben noch nicht kennst, dann liegt es vermutlich nur daran, dass du sie noch nicht entdeckt hast. Aber nicht daran, dass sie nicht da sind. Lass uns also aufhören, an uns selbst zu zweifeln und, wie ich schon sagte, ein Selbstvertrauen in dem Vertrauen auf Gott entwickeln. Ein Selbstvertrauen im Gottvertrauen. Lass uns aufhören, ihn dadurch klein zu machen, indem wir uns selbst klein machen. Wenn unser Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, können wir Berge versetzen. Lass uns die Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen in seinem Reich, um Menschen zu dienen und damit ihm zu dienen und in dieser Welt und in unserer Zeit ihn zu verherrlichen. Und lass uns damit aufhören, die Gaben danach zu sortieren, ob sie brauchbar sind im Reich Gottes oder nicht. Denn es ist alles von Gott und es ist alles für Gott. Die ganze Fülle, seine ganze Fülle für dein ganzes Leben. Im Paulusbrief schreibt Petrus: Jeder soll den anderen mit Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Ups. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Stell dir nun einfach mal vor, da sind zwei Kinder, so zwei Mickey-Mäuse. Du liebst sie beide sehr. Irgendwann im Frühling hast du die Idee, beiden ein Geschenk zu machen. In einem Anflug von euphorischer Erinnerung an deine eigene Kindheit und ein bisschen Nostalgie kaufst du ein paar Rollschuhe. Also für die Jüngeren, was sind Rollschuhe? Das waren Schuhe mit diesen zwei Räderpaaren. Und für die Älteren, Heute nennt man das Inline-Skater. Also du kaufst diese Rollschuhe. Ein paar rote und ein paar blaue. Beim nächsten Besuch überreichst du die Geschenke. Die Freude bei den Kindern ist grenzenlos und du selbst bist glücklich über deine gelungene Überraschung. Im Sommer besuchst du erneut die Kinder. Das Kind mit den blauen Rollschuhen kommt dir mit großer Geschwindigkeit entgegengefahren, lacht, dreht sich mit einem plötzlichen Schwung um die eigene Achse, fährt rückwärts weiter und stoppt mit einem vergnügten Schrei und völlig aus der Puste vor dir. Die Freude ist einfach ansteckend. Du drückst das Kind an dich, musst lachen an die Erinnerung in deiner alten eigenen Rollschuhvergangenheit. Und nun blickst du hoch, das zweite Kind kommt angelaufen und fällt dir in die Arme. Du freust dich sehr und drückst es an dich und fragst neugierig, hey, und wo sind deine Rollschuhe? Als Antwort hörst du, in meinem Zimmer, in meinem Schrank. Ich schaue sie mir jeden Tag an. Ich wollte nicht, dass sie dreckig werden oder kaputt gehen. Oder dass die anderen Kinder neidisch gucken. Willst du sie denn nicht jetzt rausholen und fahren? Nein, ich kann doch gar nicht fahren. Das ist gefährlich. Ich will sie einfach aufheben, weil ich mich so sehr über sie gefreut habe. Was geht in dir vor? Welche Schenken hat dir mehr Freude bereitet? Beide Kinder sind dankbar für ihre Geschenke. Beide wollen das absolut Beste daraus machen. Bleibt das Gefühl, dass nur eines der Kinder dein Geschenk wirklich angenommen und genutzt hat. Mit unseren Begabungen ist es manchmal ähnlich. Auch Begabungen sind Gaben, die wir empfangen haben. In jedem Fall sind sie uns gegeben. Gegeben, damit wir sie nutzen. Ausbauen, Freude an ihnen haben und sie weitergeben. Und diese Geschichte erinnert an die Stelle im Lukas-Evangelium 19, wo Jesus von den Funden spricht. Ein vornehmer Mann wurde zum König ernannt und hatte vorher 10 seiner Knechte Geld anvertraut und sie beauftragt, damit zu arbeiten. Ich verstehe das so, sie sollten es vermehren, sie hatten den Auftrag zu multiplizieren. Da sollte gewinnbar rauskommen. Profit. Wir können dann lesen, dass die ersten beiden nach der Rückkehr des Königs diese Funde, das Geld, in der Abwesenheit verfünffacht bzw. verzehnfacht hatten. Der dritte aber hatte dieses Geld vergraben. Also er hat es in den Schrank gepackt. Aus Angst und aus einem rebellischen Geist heraus. Denn er fand das mit dem König gar nicht so toll. Sein Bild von dem König war ein bisschen, könnte man sagen, verzerrt. Wir können dann lesen, dass dies den König dazu brachte, dass der Diener sich selbst mit seinen eigenen Worten gerichtet hatte. Und das Learning, das uns Jesus damit geben will, mit dieser Geschichte, ist ja, dass Gott möchte, dass wir mit den Talenten, mit den Pfunden, die er uns anvertraut hat, handeln und arbeiten. Christian Schwarz geht in seinem Buch auf die verschiedenen Gaben von Thomas, dem Jünger, auf Martha, auf Maria, auf Mose, auf Petrus und auf Jona ein. Aus Zeitgründen will ich mir das natürlich jetzt hier sparen, noch damit einzugehen, und man kann das auch gut nachlesen. Ich finde es interessant, wie er mit den Begabungen, die sie einzeln haben, wie er darauf eingeht, wie er das auch wertschätzt. Ich finde sowieso übrigens, Martha kommt immer ein bisschen zu kurz in unseren Gedanken. Martha war eine Freundin, also wenn ihr das lest, denkt einfach daran. Martha war eine Freundin von Jesus. Ja, also sie ist nicht, das ist nicht schwarz und weiß. Wir müssen mal aufhören, schwarz und weiß zu denken. Wir denken immer so griechisch. Wir müssen mal anfangen, eher hebräisch zu denken, und da gibt es Grauzonen, da gibt es eine viel engere Differenziertheit. Und in dieser Differenziertheit macht Jesus einen Unterschied zwischen Maria und Martha. Aber in unserem Schwarz-Weiß-Denken kommt dabei heraus, Maria war gut, Martha war schlecht. Martha war eine enge Freundin, genauso wie Maria von Jesus. Und in diesem Gedanken, dass alle die, über die Christian Schwarz dort spricht, alle Geliebte Gottes sind, und auch Jona, den wir auch immer so ein bisschen als kritisches Beispiel haben, dem da ein Wal hinterher geschickt wurde, und das möchte ich gar nicht erleben, war jemand, den Gott gebraucht hat mit seinen Begabungen und den er für Großes gebraucht hat. Ja, auch wenn er sich dagegen ein wenig gewehrt hat. Wie oft wehren wir uns gegen etwas? Ich empfehle euch dringend, das Buch zu lesen und euch in dieser Woche mit dem Teil bis maximal so etwa Seite 33 zu beschäftigen. Also kauft dieses Buch, besorgt es euch. Ja? Ein paar sind vielleicht noch da und ansonsten ist es auch leicht zu bestellen und man kann es innerhalb von 2 Tagen haben. Also ich empfehle euch dringend, dass ihr wirklich euch damit auseinandersetzt, ihr dieses Denken einfach aufnehmt, weil es uns vor Augen führt, wie begrenzt wir oft sind und uns aus diesen Begrenzungen herausführen will in neue Horizonte. Bei allem ist mir jedoch noch ein allerletzter Punkt wichtig und damit will ich dann auch schließen. In der Bergpredigt, also in der Regierungsrede, spricht Jesus von der Versöhnung. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dort, dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gaben da. Eine Aufgabe im Reich Gottes, also Gaben zum Altar Gottes in der Unversöhntheit bringen, ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Diese Gabe will Jesus nicht, jedenfalls nicht dann, sondern Gaben in der Unversöhntheit werden Unversöhntheit erzeugen, selbst wenn sie noch so gut gemeint sein mögen. Sondern er möchte, dass du vorher zum Altar gehst, bevor du zum Altar gehst, dass du die Versöhnung suchst. Und erst der Prozess der Versöhnung, also zuerst die Bereitschaft zu dieser heroischen Selbstaufopferung, denn oft ist das. Es geht nämlich nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, dass die Versöhnung einen Christen kennzeichnet, dass er bereit ist, auf sein Recht zu verzichten und Jesus gehorcht. Es geht darum, eine Geisteshaltung einzunehmen, Unrecht ertragen zu können, vergeben zu können und auch da, wo ich möglicherweise Unrecht ertragen muss, um dann ungehindert, einmütig und nicht zwiespältig, denn das kommt bei Unversöhntheit heraus, und nicht zwiespältig die Gaben zu bringen. Wenn du also empfindest, dass Gott dir damit gerade etwas sagen möchte, denn es geht nicht darum, was ich dir sage, sondern es geht darum, wo Gott seinen Finger drauf legt in deinem Leben. Wenn du also empfindest, dass Gott dir da etwas sagen möchte, dann zögere nicht, diesen Schritt, diesen Weg der Versöhnung zu gehen, damit sich deine Gaben im Reich Gottes in Freiheit entfalten können. So wie dieses Containerschiff auf diesem Gemälde, hast du bestimmt überreiche Last geladen. Möchte Gott dich mit seiner Fülle ausstatten? Oder hat das schon getan? Und deshalb will ich dich einfach ermutigen, nimm diese Fülle aus seiner Liebe und in dieser Majestät, die der König einfach in sich trägt, fang an, groß zu denken. Denn er hat Großes mit dir vor. Er will uns die Fülle des Lebens auskosten lassen. Verherrlicht. Eine Fülle, die ihn verherrlicht. Amen.